Lebst du immer noch von Urlaub zu Urlaub?
Hangelst du dich immer nur von Wochenende zu Wochenende?
Willst du gerne mehr reisen und die Welt entdecken, aber bist durch deinen Job an einen Ort gekettet?
Dann bist du hier genau richtig. Wir sind Sabina und Alex und wir reisen seit 2021 ohne festen Wohnsitz dauerhaft um die Welt. Und das alles ist möglich, weil wir angefangen haben, online zu arbeiten.
Und wir haben eine gute Nachricht. Auch du kannst online Geld verdienen und dadurch ortsunabhängig, selbstbestimmt und flexibel leben.
Egal, was du gerade beruflich machst, auch als Anfänger in der Online-Welt kannst du erfolgreich vom Laptop aus Geld verdienen und das von überall auf der Welt.
Freu dich auf Tipps zur Online-Arbeit, Insights aus unserem Leben, Geschichten von anderen digitalen Nomaden und viel Motivation, sodass auch du schon bald ein ortsunabhängiges Leben in Freiheit führst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen, Leben als digitale Nomaden.
Und hallo von mir.
Und hallo aus Bali. Wir waren bei der letzten Podcast-Folge, saßen wir noch an unserem Panoramafenster über Bangkok mit Blick auf die Skyline. Jetzt sitzen wir in unserer Unterkunft auf Bali in Canggu mit Blick auf unseren Pool.
Ja.
Auch ganz schön.
Auch gut, ja. Bangkok war ein bisschen beeindruckender, aber dafür haben wir jetzt dieses Bali-Life. So,
klassisches Good Life. Wer es noch nicht gehört hat, wir hatten ja vor ein paar Folgen mal unsere Bali-Folge für digitale Nomaden, wo wir mal gesprochen haben, ob Bali komplett überbewertet ist oder ob das das Nomadenparadies ist. Also wenn dich das auch interessiert, dann hör da auch gerne mal rein. Aber stopp, bevor du jetzt wegschaltest, erstmal diese Folge. Denn heute haben wir mal uns ein anderes Format überlegt. Und zwar wollen wir heute mal ein This or That Freelancing-Format machen. Das heißt quasi entweder das oder das Fragen als Freelancing-Version.
Genau, also wir stellen immer quasi zwei Sachen gegenüber und ich glaube, dass man, oder wir wissen, wir haben uns ja extra Sachen überlegt, die quasi für dich relevant sein dürfen, wenn du online arbeiten willst, wenn du als Freelancer starten willst, dass wir so, ja, du wirst es gleich sehen, auf jeden Fall Sachen alles überlegt haben, die Sachen betreffen, die man sich eben stellt.
Genau, so. Was macht mehr Sinn, was brauche ich wirklich, wie starte ich und so weiter. Deswegen, genau, da haben wir uns 10 Sachen überlegt und ich würde sagen, wir starten auch mal direkt mit der ersten. Und zwar ist das Freelancing oder Network Marketing?
Genau, bevor wir gleich in die Freelance-spezifischen Sachen gehen, haben wir gedacht, dass wir das auch nochmal mit aufnehmen, weil Freelancing ist halt so, du bietest deine Dienstleistung an, du kannst als Quereinsteiger, du kannst als irgendwie erfahrener Mensch, wenn du irgendwie schon mit Online-Arbeit was zu tun hattest, egal was, du kannst es anbieten, du kannst für Kunden arbeiten und du kannst im Grunde von Tag 1, wenn jemand deine Bewerbung akzeptiert oder dein Angebot akzeptiert, Geld verdienen. Network Marketing ist so ein bisschen das Gegenteil davon. Das ist halt dieses Businessmodell quasi, wo man anderen was empfehlen muss, ein ganzes Team aufbauen muss und dann kriegt jeder von jedem Provision. Das sind die Leute, von denen wir immer noch ständig Nachrichten kriegen, auch schon früher, mal du vielleicht auch schon mal, die dann einen fragen, hey, willst du dir eine zusätzliche Einkommensquelle aufbauen?
Willst du ein passives Einkommen? Willst du ein zweites Standbein? Diese klassischen Nachrichten, die man da so, wir zumindest, dann dauernd bekommen und irgendwie nie so richtig weiß, worum geht's da jetzt eigentlich genau und die rücken auch nie so richtig raus, was das jetzt genau ist. Und dann soll man einfach immer nur in irgendeinen Call kommen und dann sitzt man da und merkt, okay, kacke, hier sind gerade irgendwie noch entweder 500 andere Leute in diesem Call und ich dachte, ich kann hier irgendwie online arbeiten oder aber man ist alleine und merkt irgendwie, ja, irgendwie checke ich nicht so richtig, was die Aufgaben sind. Das ist meistens Network Marketing.
Ja, genau. Wir hatten sogar auch mal, jetzt Vorsicht, auch nicht da jetzt hinschalten, sondern erst diese Folge. Folge 21 oder 23, irgendwie sowas im Rahmen müsste das sein. Da haben wir über Network Marketing gesprochen, da hatten wir mal einen Gast dabei. Sie war selbst im Network Marketing aktiv, ist dann da rausgegangen und hat da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und es ist halt einfach für mich, es ist vollkommen legitim für mich, irgendwie Coaching zu machen oder irgendwelche digitalen Produkte irgendwie zu vertreiben oder sonst wie Dienstleistungen anzubieten oder eine Online-Schule zu gründen, was auch immer. Aber dieses Network Marketing ist für mich eins der größten Laber-Businesses einfach irgendwie, wo einfach nur, was schon fast sektenartig für mich ist. Es muss nicht überall so sein, aber wir kriegen es immer wieder mit, dass sie halt sich pushen über Levels und ganz viel über Anerkennung einfach gehen, quasi, wo es nicht wirklich darum geht, immer Geld zu verdienen, beziehungsweise 1% von den Leuten bekommt vielleicht gutes Geld, sehr gutes Geld sogar, aber alle anderen 99, die werden immer nur quasi zum einen unter Druck gesetzt, haben wir schon öfter gehört, die werden so ein bisschen manipuliert im Grunde. Mhm. So, deswegen ist das für mich das größte Laber-Business, irgendwie, wo alle sich nur gegenseitig pushen, aber keiner verdient am Ende Geld, beziehungsweise nur 1%.
Genau, das dauert, glaube ich, super, super lange, dass man da überhaupt gut mit verdienen kann und das schaffen halt auch die allerwenigsten, weil es im Grunde ja immer nur den Leuten darum geht, noch viel mehr Leute unter sich zu haben, also mehr Leute anzuwerben, um dann selber mehr Geld zu kriegen, deswegen... Ja, ist ein Online-Business, wo wir halt ja viel Negatives zu gehört haben, auch wirklich nicht viel davon halten und wollten es aber hier immer mal aufgreifen, weil wir halt auch wissen, dass man da eben online viel mit in Kontakt gerät, weil die einen halt immer kontaktieren oder auch zum Beispiel Stellenanzeigen als Freelancing-Jobs tarnen, obwohl das Network-Marketing ist.
Ja. Also das heißt, wenn du zum Beispiel eine Werbeanzeige siehst mit, hey, wir suchen noch 5 Leute, die sich jetzt ein Business aufbauen wollen, dann ist das Network-Marketing oder wir suchen noch 5 Leute, die uns da und da unterstützen, dann ist es auch meistens Network Marketing.
Ja, ich habe jetzt auch schon einige Werbeanzeigen gesehen von wegen, hey, ich suche jetzt 5 Frauen, die jetzt halt ortsunabhängig arbeiten wollen und ich biete das und das und sowas, ist halt dann einfach Network Marketing.
Ja, genau. Deswegen Freelancing das Gegenteil. Wie gesagt, ich finde auch andere Businessformen alle komplett legitim und sind auch gut, je nachdem, wo man steht. Freelancing wissen halt, ist der schnellste Einstieg. Es ist quasi über alle Niveaus hin möglich, ob man jetzt, wie gesagt, Berufserfahrung irgendwie schon mit Online-Arbeit hat oder noch komplett Quereinsteiger ist aus dem Einzelhandel kommen, oder wie wir damals als Lehramtsstudenten, ich mit Sport und Erdkunde,
ja, hatte damit nichts am Hut. Genau, seriöse Online-Dienstleistungen, die man halt machen kann, so wie Homeoffice-Jobs, die du aber halt ja direkt machen kannst, auch innerhalb kurzer Zeit viel Geld verdienen kannst und halt sofort ortsunabhängig sein kannst.
Genau.
Genau, so, dann würde ich sagen, zweite This-or-That-Frage, und zwar aktive Kundengewinnung oder Sichtbarkeit?
Yes, was meinen wir vielleicht mit Sichtbarkeit? Das vielleicht einmal als allererstes. Es gibt ja auch, hast du vielleicht auch schon mal gehört, je nachdem, wie viel du dich damit schon beschäftigt hast, jetzt als Zuhörer oder Zuhörerin, so geh in die Sichtbarkeit, bau dir eine Online-Präsenz auf, bau dir einen Social-Media-Account auf und so weiter. Das ist halt so der eine Weg, dass irgendwann, oder eine Website meinetwegen auch, das ist ja auch irgendwie Sichtbarkeit, und das ist so der eine Weg, dass man ja irgendwie dann Kunden anziehen könnte, so. Der andere Weg ist halt aktiv auf Kundengewinnung zu gehen, das heißt Bewerbungen zu schreiben, aktiv Initiativanschreiben abzuschicken, sichtbar sein Angebot zu präsentieren, damit Kunden das sehen. Und deswegen, das ist im Grunde aktiv. So. Und Sichtbarkeit ist halt passiv. Und wir sind Freunde von aktiver Kundengewinnung, weil man einfach viel, viel schneller Einfluss darauf nehmen kann, was ich gerade gesagt habe, im Grunde, dass du im Grunde ab heute mit einer Bewerbung, wenn da jemand dein Angebot akzeptiert, einen Job bekommst, ist halt möglich. Mit Sichtbarkeit, ja, dich muss halt erstmal irgendwie jemand finden. Das heißt, du musst ganz, ganz, ganz viel Zeit darin oder da rein investieren, damit du halt irgendwo eine Präsenz mal hast. Also zum Beispiel LinkedIn ist auch so eine klassische Sichtbarkeitsplattform, so eine Präsenzplattform, wo man auch Kunden drüber gewinnen kann. Aber es dauert halt ein Jahr oder eineinhalb vielleicht, wenn überhaupt, quasi bis man wirklich mal auch Anfragen bekommt.
So. Ja, genau. Also das sollte niemals irgendwie der einzige Weg sein, Kunden zu finden. Und ich glaube, viele denken halt irgendwie, dass man das braucht, dass es so funktioniert, dass man sich zum Beispiel einen großen Instagram-Account aufbaut, wenn man online arbeiten will, zum Beispiel selbst als virtuelle Assistenz oder so. Weil auch viele das anfangen, viele das machen. Deswegen sieht man das vielleicht irgendwie auch bei Instagram viel. So, ey, hier ist noch eine virtuelle Assistentin, die hat irgendwie 20 Beiträge gepostet, 50 Follower. Ja, aber die darüber findet ja keine Kunden. So, das ist dafür halt nicht da, dass man irgendwie versucht, sich dann irgendwie eine Reichweite, Sichtbarkeit aufzubauen, um Kunden zu gewinnen. Kommen, glaube ich, gleich auch nochmal dazu, wann es Sinn macht oder wie das Sinn macht, in welchem Umfang sowas Sinn macht, so zum Beispiel ein Instagram-Profil. Aber halt so Thema Sichtbarkeit quasi, dass man versucht, irgendwie möglichst große Reichweiten aufzubauen, um darüber möglichst viele Leute zu erreichen, damit da mal ein Kunde bei rumkommt. Das ist sehr zäh, dauert sehr lange und gibt natürlich deswegen aktivere, viel, viel bessere Strategien und Möglichkeiten, um halt Kunden zu gewinnen.
Genau, und deswegen wäre auch unser Rat an jeden, nicht mal nur an Freelancer, sogar an Coaches, denen würde ich es genauso raten, erstmal aktiv in die Kundengewinnung zu gehen und sich dann, wenn man halt Kunden gewonnen hat, wenn man Geld verdient, dann natürlich auch eine Sichtbarkeit aufzubauen, weil natürlich ist das praktisch irgendwann, wenn Kunden auf dich zukommen, weil die sehen, hey, guck mal, ich habe gesehen, du hast dieses Angebot, finde ich interessant, das passiert dann mal irgendwann. Aber das sollte auch erst dann eben passieren, weil deswegen erst quasi hol dir deine Kunden, dann kannst du quasi daran arbeiten, dass dich auch mal Kunden finden. Statt jetzt irgendwie, überleg mal selbst, wenn du jetzt ein Jahr oder eineinhalb Jahre immer wieder Content posten würdest über etwas, worin du noch nie gearbeitet hast. Wie wahrscheinlich ist es, dass du da dranbleiben würdest, dass du jede Woche oder jeden Tag interagierst, dass du was postest, ohne Geld dafür zu bekommen. Die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass man das eben nicht tut und deswegen sich auch im Grunde viel Geld durch die Lappen gehen lässt, was man halt schon verdienen könnte, wenn man eben aktive Kundengewinnung geht. Von daher ganz klar die Empfehlung, erst aktive Kundengewinnung.
Genau, und es ist ja auch gar nicht so absehbar auch für einen, dass man dann, wann man denn einen Kunden findet, zufällig und sowas. Und ist ja auch so, haben wir auch, glaube ich, hier öfter schon mal im Podcast gesagt, wenn du dir einen Instagram-Account oder so aufbaust und dann versuchst darüber irgendwie, dass da Leute auf dich zukommen, dann muss ja erstmal jemand deinen Account finden und dich dann anschreiben. Und das macht halt ein Unternehmer nicht. Es gibt ja viel effizientere Wege, Freelancer zu finden, als jetzt stundenlang auf Instagram rumzuscrollen und irgendwelche VAs daraus zu suchen, irgendwelche Accounts anzuschreiben, von denen einem wahrscheinlich 99% gar nicht antworten. Ne? Deswegen, das ist ja nicht der Weg, wie Unternehmen Kunden suchen, aktiv suchen.
Wie oft haben wir das schon gemacht? Wir haben ja selbst schon bestimmt über 20 Freelancer beschäftigt.
Ja, gar nicht eigentlich.
Genau. Und ich kenne auch keinen in unserem
Ja.
Unternehmerumfeld, der das tut.
Ja, deswegen, genau. Also auf jeden Fall ganz klar aktive Kundengewinnung. Nochmal kurz zusammengefasst, haben wir vorhin schon gesagt. Man kann halt sich auf ausgeschriebene Stellen quasi direkt bewerben, wo Unternehmen halt gezielt Freelancer suchen. Sowas gibt es ja auch, dass man sich da direkt drauf bewirbt. Dann kann man halt auch seine Dienstleistung öffentlich präsentieren, sodass dann Unternehmen gezielt auf dich zukommen können, weil die sehen quasi, was du angeboten hast, halt auch an den Orten, wo die sich logischerweise aufhalten und danach suchen. Oder aber halt auch in Eigeninitiative quasi auf Unternehmen zugehen und dann am besten halt so gut, wie du halt kannst, dein Angebot quasi präsentieren und dich da verkaufen, damit die eben auch Interesse daran haben und nicht sowas wie, hey, kriege ich mal eine Chance irgendwie auf den Job? Sowas
Ja,
halt natürlich nicht.
genau. Dann Frage Nummer 3. Ist in einer ähnlichen Richtung, aber ein bisschen anders. Und vielleicht bringen wir da jetzt mal so ein bisschen Licht ins Dunkel mit Social Media und so weiter. Website oder Social Media Präsenz?
Genau, und ja, das knüpft im Grunde ja so ein bisschen daran an. Und da ist es jetzt zum Beispiel so, Social Media Präsenz macht in dem Sinne Sinn, dass du da jetzt nicht quasi versuchst, dir eine Reichweite aufzubauen und irgendwie täglich Content zu posten. Aber auf Social Media ist es halt quasi eine Möglichkeit, dass du ja dann Unternehmen kontaktierst zum Beispiel. Und wenn dann jemand auf dein Profil kommt, ist natürlich blöd, wenn das irgendwie so ein privates Profil ist, wo du Sauffotos oder Katzenfotos nur postest und das halt so ultra unprofessionell aussieht. Das heißt, in dieser Hinsicht macht es quasi Sinn, eine Social Media Präsenz in diesem Sinne zu haben, dass man sieht, hey, du bist eine Freelancerin.
Genau, die Person weiß vielleicht, was sie tut, sie zeigt da so ein bisschen Arbeitsprozesse, also dass man halt merkt, okay, das ist ein Dienstleister so, oder eine
Ja.
Dienstleisterin, deswegen das macht absolut Sinn. Bei einer Website würden wir sagen, boah, also die ersten Jahre braucht man keine, wenn man wirklich groß wird, wenn man wirklich vielleicht eine sehr konservative Zielgruppe hat und dann irgendwie das als Add-on irgendwann dazu nimmt, okay, aber ansonsten ist eine Website halt wirklich sehr, sehr unnötig
Ja,
einfach.
außer du bist Webdesigner.
Ja,
Dann
genau. Ja.
würde ich schon machen. Das heißt, wenn deine Freelancing-Dienstleistung was mit Webseiten zu tun hat, dann macht es natürlich Sinn, dass die Leute direkt sehen, hey, du weißt auch, wovon du redest, du hast selber eine und so weiter. Dann ist, ne, klar. Aber sonst auf jeden Fall Social Media und dann wirklich nochmal, fang nicht an, da jetzt irgendwie 1000 Sachen zu posten. Es reichen.
Und nicht dein Frühstück oder so ein
Nee,
Quatsch,
nee.
ne? Du bist jetzt nicht die Influencerin oder der Influencer, der jetzt sagt, hey, ich mache jetzt mein Frühstück und fange dann an zu arbeiten, weil das interessiert vielleicht Leute, die selbst im normalen Beruf stecken, die denken, oh cool, finde ich auch spannend, aber das interessiert ja nicht deine Kunden.
Genau, du
Die.
musst immer den Fokus behalten. Ist das jetzt gerade für dich irgendwie interessant, privat, oder ist das jetzt gerade für Auftraggeber, für Unternehmen interessant, die dich vielleicht als Dienstleisterin engagieren wollen? Stell dir einfach vor, du brauchst einen Handwerker und folgst einem Handwerker bei Instagram oder siehst weil er dich angeschrieben hat, siehst du quasi sein Profil. Willst du dann sehen, wie der morgens sich sein Butterbrot schmiert oder willst du halt sehen, was er für Dienstleistungen anbietet? Ne?
Genau, was für geile Ergebnisse er erzielt hat bei
Genau.
anderen Kunden oder was für einen neuen Zaun die jetzt im Angebot haben, wie cool das aussieht. So.
Ja, genau. Handwerker nehmen wir auch gerne als Beispiel, ne? Weil das irgendwie so gut verständlich ist.
Obwohl wir gar nicht, also wir sind ganz, ganz, ganz schlecht im
Ganz
Handwerk.
schlecht,
Ja.
ja. Aber es ist ein anderes Thema. Okay, genau. Ich glaube, das wurde klar, was wir damit meinen und warum das Sinn macht oder wann das Sinn macht und wann auch nicht.
Genau, dann das nächste. Mit KI arbeiten oder manuell arbeiten? Und da sind wir ganz klar bei mit KI arbeiten, weil man einfach inzwischen mit KI deutlich schneller arbeiten kann. Man kann deutlich bessere Ergebnisse erzielen. Und selbst als Anfänger ist es jetzt einfach möglich. Also wenn du zum Beispiel noch, ich zum Beispiel, ich bin super schlecht im Social Media, ich bin super schlecht im ästhetischen, also im Erschaffen von ästhetischen Dingen. Also irgendwie jetzt ein Karussellpost machen für sowas oder irgendwie sowas in der Richtung. Es wäre für mich jetzt vor 2 Jahren undenkbar gewesen, dass ich da irgendwas Ästhetisches hinkriege. Mit KI schaffe ich das aber zum
Ja.
Beispiel. So. Genauso, wenn man irgendwie Texte schreiben will, geht auch alles mit KI so viel schneller. Kann natürlich keinen Schrott abliefern, aber es geht einfach schneller. Man kann teilweise Dienstleistungen erbringen, die vorher gar nicht möglich waren für einen selbst, wenn man nicht talentiert ist. Man kann bessere Ergebnisse erzielen. Also KI ist im Grunde einfach ein Hebel. Und es gibt auch ganz viele, die sagen, ah, ich arbeite manuell und ich mache keinen KI-Scheiß und KI ist alles blöd und das ist alles nicht authentisch. Und das liegt natürlich daran, dass viele KI einfach benutzen wie Google so oder
Ja.
irgendwie einfach sagen, erstelle mir ein Bild und es ist natürlich ein Schrott-KI-Bild. Und da ist das halt die Differenzierung, wenn du mit KI wirklich arbeitest, dann ist es ein unglaublicher Hebel, den man nutzen sollte in vielerlei Hinsicht. Also du bist schneller, du bist effizienter, du bist besser. Und das Manuelle ist einfach, die Leute, die werden es nicht schaffen, die ganz klar sagen, ich lehne KI ab, ich schreibe alles händisch, ich designe alles händisch, weil das ist halt so, als würdest du noch weiterhin irgendwie mit Zettel und Stift irgendwas malen, statt jetzt irgendwie am Laptop was zu designen.
Ja, Und Unternehmer, die wissen ja auch, okay, wenn ein Freelancer halt keine KI nutzt, dann ist der nun mal langsamer und ich bezahle da irgendwie dann vielleicht auch noch viel mehr Geld für. Und das ist einfach, ich kriege weniger Leistung in noch längerer Zeit, als wenn ich jetzt ein Freelancer bin, der halt KI nutzt. Der kann ja auch alleine schon das Doppelte, ich sag mal, ein Content designen für den Auftraggeber, weil der einfach in der Hälfte der Zeit doppelt so viel Arbeit leisten kann. Ne? Das heißt, man hat einfach so viele Vorteile, wenn man KI nutzt. Hier aber wirklich der Hinweis, dass richtig nutzt, weil wir wissen, glaube ich, alle, da kann auch richtig viel Müll einfach nur rauskommen, wenn man einfach überhaupt nicht weiß, wie man das bedient, wie man das nutzt. Und vielleicht nochmal als Ergänzung, wir meinen auch jetzt nicht mal nur zum Beispiel ein Bild mit ChatGPT erstellen lassen oder sowas, aber KI kann ja inzwischen nämlich auch so viel mehr. Du kannst ja quasi richtige KI-Systeme dir bauen für deine tägliche Arbeit, sodass zum Beispiel Texte erstellt werden können mit genau der Kundenstimme von deinem Unternehmen, von deinem Auftraggeber, dass das genauso klingt. Du kannst dir Agenten bauen, die für dich arbeiten. Also da gibt's ja so viel, was man inzwischen machen kann.
Genau, wir haben zum Beispiel auch, ich glaube, das ist ein ganz greifbares Beispiel. Wir waren ja selbst jahrelang Copywriter und immer wenn man mit dem Kunden anfängt zu arbeiten, muss man natürlich schauen, okay, in welchem Stil schreibt der Kunde, welche Werte hat der Kunde, was möchte der vermitteln, also quasi nicht, dass es auf einmal komplett nicht mehr nach dem Kunden klingt. So. Und dieses Einarbeiten, dieses Erarbeiten, so hey, was hat er bislang geschrieben, was war erfolgreich, dieses ganze Drumherum, das hat halt sonst irgendwie fast einen ganzen Tag gedauert, mindestens mehrere Stunden, wenn man es gut machen will, halt wirklich einen Tag oder länger. So, und das Ganze, das zeige ich zum Beispiel auch bei uns in der Academy, also im Mentoring, im Copywriting-Modul, kann man jetzt halt mit KI innerhalb von 20 Minuten machen. Ja. Ein ganzer Tag Arbeit oder mehrere Tage Arbeit, wenn man gut sein will, ist jetzt möglich in 20 Minuten. Und das ist halt natürlich ein richtig, richtig krasser Vorteil, wenn du deinem Kunden sagen kannst, hey, Einarbeitung kostet nicht mal was, ich brauche da gar keine Zeit, so das kriege ich schon hin, mach dir keine Sorgen, ich liefere das. Und dann lieferst du halt wirklich Ergebnisse, die sonst Tage gedauert hätten.
Genau. Das heißt, wenn du KI richtig bedienen kannst, bist du immer der bessere Freelancer als ein Freelancer, der das einfach nicht benutzt.
Ja. Ja. Genau, also mit KI arbeiten.
Genau. Dann die nächste Frage und zwar Podcast-Schnitt oder Video-Editing. Und das bezieht sich jetzt quasi auf die Freelancing-Dienstleistung. Ne? Also besser Podcast-Schnitt machen oder Video-Editing, also Videobearbeitung.
Yes. Und ich persönlich bin ein Podcast Editing-Fan eher, liegt daran aber, dass ich auch zum Beispiel Video-Editing überhaupt nicht kann. Das ist auch wieder ästhetischer Bereich, ist nicht meins. Aber grundsätzlich kann man einfach sagen, Podcast ist deutlich leichter zu lernen und ist damit auch der deutlich leichtere Einstieg. Also ich selbst habe Podcast-Schnitt innerhalb von 2 Wochen gelernt. So kannst du die ersten Folgen, hast du vielleicht sogar gehört. So, das habe ich halt irgendwie 2 Wochen gelernt. Da
konnte also selbst beigebracht.
Ja, genau, selbst beigebracht, genau. Ja. Und es geht direkt, dass man da eben auf so ein Niveau kommt innerhalb von 1-2 Wochen, dass man da wirklich mit gutem Gewissen sagen kann, hey, ich kann deinen Podcast schneiden, wenn du möchtest. Also, dass du deinem Kunden wirklich die Arbeit abliefern kannst. Da haben wir zum Beispiel auch bei uns im Mentoring so ein Modul Podcast-Schnitt, wo man das eben auch lernen kann. Und das geht halt auch wirklich so, dass man das mit gutem Gewissen in 1-2 Wochen machen kann. So, deswegen cooler Einstieg für jeden, der einfach denkt, okay, könnte mir Spaß machen und ich hätte Bock, irgendwie einen neuen Skill zu lernen. Video-Editing ist halt viel, viel schwieriger, viel komplexer, aber hat natürlich dafür auch einen höheren Wert, weil es halt schwieriger lernbar ist. Das heißt, es ist nicht einfach so, dass es jeder mal irgendwie schnell lernen kann und es hat vor allem es kann eine größere Wirkung haben, wenn du richtig krasse Videos schneidest zum Beispiel.
Genau, da vielleicht nochmal ganz kurz die Abgrenzung. Also klar, es kann auch ganz, ganz einfach sein, wenn man einfach nur mal eben ein Reel zusammenschneidet. So, das kann, machen ja auch viele privat einfach, ne, dass man Reels postet, die zusammenschneidet. Sowas kann man natürlich auch sehr schnell machen und sehr schnell lernen. Aber wenn du halt Video-Editing anbietest, dann erwartet ja meistens der Unternehmer auch, dass du da halt auch schon ein bisschen was auf dem Kasten hast, dass du vielleicht auch irgendwie Color-Grading machen kannst, also quasi die Farbbearbeitung und sowas. Das heißt, kommt halt immer ein bisschen auf den Job an. Wenn da jetzt jemand ist, der sagt, hey, irgendwie, ich brauche nur 3 simple Reels die Woche, so, dann kannst du das halt auch schon machen am Anfang. Dann geht es auch ziemlich schnell und leicht, aber wenn du halt sagst, hey, ich bin wirklich Video-Editor, der dann zum Beispiel auch, keine Ahnung, Kurzfilme für YouTube schneidet oder solche Sachen macht, dann ist das natürlich komplexer zu lernen und ja, da gibt es eben dann deswegen auch einen höheren Wert halt, den du da verkaufst für das Unternehmen, weil da einfach mehr Output dann rauskommt, weil das so krasse Sachen sind.
Genau, vielleicht kann ich es mal so erklären, also jetzt zum Beispiel, du hast diesen Podcast und der wird vom Podcast-Editor geschnitten, aber unser Podcast-Editor kann jetzt diese Podcast-Folge nicht auf ein komplett verrücktes Niveau bringen, weil entweder klingt das gut oder es klingt scheiße. So, ja. Das ist halt der Unterschied. Aber man sagt ja nicht am Ende, boah, ich habe einen Podcast gehört, der klang so geil, sagt niemand. Aber auf Social Media oder auf YouTube, wenn du da irgendwie ein Video anguckst und denkst, boah, crazy, was für ein geiles Video war das denn bitte oder was für Effekte waren das? Das ist halt möglich. Also da ist halt irgendwie Man kann da krassere Dinge einfach erschaffen, weshalb das eben für den Kunden dann auch einen hohen Wert haben kann, weil mir auf einmal irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Follower in 3 Monaten dazukommen, weil da so geile Videos sind. Das geht halt im Podcast nicht. Deswegen hat man da einfach eine größere Einflussnahme, wenn man Video-Editing macht. Und der zweite Vorteil ist, dass man auch ein höheres Arbeitsvolumen haben kann als Video-Editor, weil als Podcast zum Beispiel, wir haben jetzt alle 2 Wochen Podcast oder wir hatten vorher dann wöchentlichen Podcast, trotzdem sind das irgendwie nur 6 Stunden Inhalt, sage ich mal, die geschnitten werden müssen. Das dauert in der Regel dann immer doppelt so lange, also 12 Stunden Arbeit für einen Monat für den Podcast, den wir hatten. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, das ist ja auf Social Media ja oft so, 3, 4, 5 Mal die Woche posten würden oder da Reels geschnitten werden oder lange YouTube-Videos, hat man halt ein viel höheres Arbeitsvolumen. Das heißt, viel, viel mehr Kunden, die einfach einen für mehr Stunden brauchen. Dann brauchst du als Video-Editor vielleicht oder als Social Media Manager, wo du das machst, irgendwie 2 Kunden. Als reiner Podcast-Editor bräuchtest du halt vielleicht 8, 9 Kunden. So, was halt schwerer ist, dann eben aufzubauen.
Genau, das heißt, im Grunde kann man, glaube ich, runtergebrochen sagen, es gibt mehr Unternehmer auch, die Video-Editor suchen als Podcast-Schnitt, weil Videos einfach auch viel mehr an verschiedenen Kanälen und sowas ja vorhanden sind im Internet einfach, als jetzt ein Podcast, der halt einmal geschnitten ist und auf einer Plattform verteilt wird oder auf mehreren Plattformen verteilt wird, obwohl es nur ein Podcast ist. Das heißt deswegen, und halt, wie Alex meinte, weil du eben ja weniger Stunden brauchst für einen Podcast-Schnitt und mehr Stunden brauchst quasi für einen Videoschnitt.
Genau, deswegen, man kann jetzt schlecht this or that sagen. Es ist je nachdem, was du machen möchtest. Vielleicht ein letzter Punkt dazu. Podcast-Schnitt ist stupider. Es ist nicht, du musst nicht wirklich kreativ sein, sondern eher einfach konzentriert arbeiten. Und Video-Editing ist natürlich auch Kreativität, weil du dann meist irgendwie noch Übergänge einfügen musst oder B-Roll, also quasi noch andere Materialien mit reinschneiden sollst, irgendwelche Effekte und sowas. Deswegen bin ich zum Beispiel auch beim Podcast-Schnitt ganz gut gewesen. Video-Editing ist nicht meins.
Genau, also kommt halt auch immer ein bisschen drauf an, was du auch selber magst. Und diese, also Freelancing-Job, this or that, das könnte man ja unendlich führen. Es gibt ja Tausende. Ja. Wir haben uns jetzt mal diese beiden rausgesucht. Aber vielleicht können wir uns das mal merken für ein Format. Vielleicht ist es auch mal ganz cool, so ein bisschen Freelancing-Jobs gegeneinander zu stellen quasi und so ein bisschen zu erklären, was man da macht, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Vielleicht.
Schreib es mal in die Kommentare auch gerne, wenn du da Interesse dran hättest an so einer Folge.
Ja, genau. Dann die nächste, this or that, und zwar erst Gewerbe anmelden oder erst Kundengewinnung betreiben?
Yes. Also man darf in Deutschland theoretisch, es wird akzeptiert, wenn man quasi schon Kunden gewonnen hat und erst dann sein Gewerbe anmeldet. In Österreich zum Beispiel nicht. In der Schweiz dagegen schon, da geht das schon. Wir empfehlen aber erst das Gewerbe anzumelden, weil es ist so, zum Beispiel du meldest dein Gewerbe nicht an, irgendwie schreibst deine erste Bewerbung, kriegst direkt einen Kunden und es kann direkt losgehen. Dann ist das halt cool, dann schreibst du irgendwie eine Woche später eine Rechnung und auf die Rechnung muss aber eine Steuernummer drauf. Und die Steuernummer, die kriegst du erst, wenn du dein Gewerbe angemeldet hast beim Gewerbeamt und beim Finanzamt. Das heißt, im Grunde darf dein Kunde dir das Geld dann noch nicht zahlen, beziehungsweise du kannst keine gültige Rechnung stellen, wenn das Gewerbe noch nicht steht. Und das ist halt blöd, dann musst du ihn halt fragen, hey, kann ich dir die nachreichen? Geht manchmal auch, ist dann auch okay. Aber du hast halt nicht safe schon dein Geld. Dann kann das sein, dass er sagt, nee, sorry, kann ich nicht machen. Ich brauche erstmal eine Steuernummer, damit es eine gültige Rechnung ist. Und dann kann ich dir das auch zahlen. Und dann ist das so, du hast irgendwie dein erstes Geld verdient und das gehört natürlich trotzdem dir. Aber du kannst es nicht auszahlen lassen oder dein Kunde kann es nicht auszahlen, weil du halt keine gültige Rechnung schreiben kannst. Und deswegen empfehlen wir einfach erst den Pain da durchzugehen und einmal die Gewerbeanmeldung zu machen, also das Rechtliche einfach alles aufzusetzen und dann kannst du halt direkt mit der Kundengewinnung loslegen, während du auf die Post vom Gewerbeamt zum Beispiel wartest.
Genau. Und vielleicht auch kurze Erklärung, wie wir das zum Beispiel bei uns im Mentoring machen, weil man ja vielleicht auch am Anfang noch nicht genau weiß, was man dann zum Beispiel online arbeitet. Und zwar, bei uns ist es ja quasi so, wir helfen ja bei all dem quasi einmal, sowohl bei Gewerbeanmeldung, was man da genau ausfüllen muss, mit quasi sogar Textvorlagen, was man da abschicken muss und so weiter, aber natürlich auch das Ganze mit Kundengewinnung und Jobfindung und so weiter. Und so machen wir es dann bei uns im Mentoring so, dass wir quasi halt mit dem Mentoring, Onboarding und so weiter starten, die Leute dann auch schon direkt gucken, hey, was könnte als Freelancing-Dienstleistung für mich passen? Und dann quasi, wenn sie das so ein bisschen wissen, eine Richtung wissen, was ja auch quasi dafür reicht, wenn man es schwammig genug und konkret genug formuliert, so wie wir es vorgeben, dann quasi reicht das, wenn du so eine grobe Richtung hast, dann kannst du das Gewerbe anmelden und dann kannst du halt bei uns, wie Mentoring auch ja Schritt für Schritt Plan quasi das vorsieht, dann auch eben anfangen, deine ersten Kunden zu suchen und so weiter. Das heißt, das ist im Grunde das beste Vorgehen davon.
Genau. Mit unserer Hilfe ist dann natürlich auch nicht so ein Pain, dann sagen wir jetzt Schritt für Schritt, was gemacht werden muss. Ja. Aber ansonsten eben genau aufpassen, dass man jetzt nicht einfach reinschreibt, hey, ich fange mit Texting an, jetzt schreibe ich Copywriting in meine Gewerbeanmeldung und dann am Ende will man aber auch Kundensupport ausprobieren und Video-Editing ausprobieren und dann hast du dafür aber kein Gewerbe angemeldet. Das ist halt blöd, deswegen darauf ein bisschen aufpassen.
Ja.
Genau, ansonsten eben, ja, erst Gewerbe, dann Kundengewinnung.
Genau. Dann die nächste und zwar Logo oder Profilbild.
Das kann ich ganz deutlich sagen. Wir sind immer der Meinung, beziehungsweise es ist im Marketing auch so ein Spruch, Menschen kaufen von Menschen. Und von daher bin ich, es geht jetzt quasi um Profile, ne? Also ob du jetzt ein Instagram-Profil hast oder ob du irgendwo auf Freelancer-Plattformen oder sonst wo, wo auch immer du quasi aktiv und sichtbar bist, wo du Kundengewinnung betreibst, da sind wir immer pro Profilbild, weil man denkt am Anfang, oh, ein Logo ist wichtig. Wir haben damals auch direkt ein Logo designen lassen, irgendwie von einem Inder quasi, dem wir in Vorlage gegeben haben. Da hat er uns irgendwie das designt. Und es ist aber Bullshit. Keiner braucht ein Logo. Wenn man eine große Marke irgendwo ist oder wenn man quasi einen Online-Shop hat oder sowas, dann kann es natürlich Sinn machen, dann gehört ein Branding dazu. Aber als Personenmarke, als Dienstleister, als Einzelunternehmer brauchst du halt kein Logo. Menschen kaufen von Menschen, das heißt, die wollen dich sehen, die wollen wissen, okay, wer steckt dahinter? Und wenn du zum Beispiel dann eben bei Instagram einfach nur ein Logo als Profilbild hättest, dann fragt man sich trotzdem, ja, wer ist denn das jetzt? Ich kann da überhaupt nichts mit anfangen. Und wenn man Menschen halt irgendwie einstellen will oder mit Menschen zusammenarbeiten will, dann will man ja wissen, okay, was ist das für ein Mensch? Und den will man sehen. Von daher immer Profilbild über Logo und Logo brauchst du im Grunde gar nicht.
Genau, das ist, glaube ich, immer noch vielleicht so ein bisschen dieses Denken in diesem, oh, ich brauche auch eine coole Website, die cool aussieht, dann brauche ich auch noch eine digitale Unterschrift am Anfang und ich brauche noch ein Logo. Das ist halt so, ja, als Freelancer brauchst du das einfach nicht. Ne? Und vor allem mit dem Nachteil, dass man eher dann irgendwie nur so ein unpersönliches, weil man eben nicht dein Gesicht sieht, unpersönliches Bild quasi sieht von irgendwelchen Buchstaben oder einem Bildchen oder sowas. Und du brauchst das einfach nicht. Du brauchst keinen Wiedererkennungswert, weil du ja nicht ein großer Online-Shop bist oder sowas, so wie, keine Ahnung, Adidas, was man immer erkennt an diesen drei Streifen, sowas brauchst du ja als Freelancer ja nicht. Du musst ja nicht irgendwie nach außen eine Marke vertreten oder so, irgendwie sowas. Deswegen, das ist einfach unnötig und witzigerweise aber wollen das ja wirklich die meisten am Anfang machen, weil man dadurch das Gefühl hat und weil man dadurch das Gefühl hat, dass man erstens schon irgendwie was aktiv gerade macht, weil man vielleicht noch gar keine Ahnung hat, was man denn sonst machen soll, aber Hauptsache man hat erstmal ein Logo, da hat man das Gefühl, ich mache schon irgendwie irgendwas. Und das ist auch leider echt irgendwie so, das sehen wir auch immer mal wieder quasi bei so Coachings für Online-Business, Online-Arbeit, in welchem Bereich auch immer, dass die dann echt anfangen mit so, jetzt bauen wir dir erstmal eine schöne Website, dann machen wir dir mal ein schönes Logo und dann haben die ganzen Teilnehmer das Gefühl, geil, ich habe jetzt richtig was gemacht, ich habe ein richtig schönes Logo, ja, was mache ich damit? Keine Ahnung, Kunden gewinne ich darüber nämlich nicht. So, ne? Deswegen, das braucht man einfach nicht und ist am Anfang so ein bisschen die Arbeit in der Komfortzone, da muss man sich noch nicht trauen, irgendwie rauszugehen mit seinem Angebot oder sowas oder mal irgendwie konkret wirklich mal jemanden anzuschreiben, einen Kunden oder so einen potenziellen, sondern das ist so ein bisschen die Arbeit in der Komfortzone, die am Ende dir aber nichts bringt, einfach nur Zeit kostet.
Ja, es gibt auch so eine Folge von How I Met Your Mother, wo Ted sich selbstständig macht und dann auch nur so ein Scheiß macht mit Bleistiften, mit seinem Logo bestellt und sowas. Und genauso, das ist halt genau die Realität.
Ich glaube, da sagt sogar Robin, also er ist ja Architekt, keine Ahnung, wir gucken immer How I Met Your Mother vom Einschlafen und der ist ja Architekt und Robin kommt, glaube ich, dann sogar zu ihm und sagt so, ey, Ted, du bist jetzt hier nur an deinem scheiß Logo dran, am Design, hast du überhaupt schon mal einen Kunden angerufen?
Ja, das ruf die genau Leute das. An, geh auf Kundengewinnung.
Genau, im Grunde. Deswegen, das ist genau das klassisches Beispiel dafür. Und genau so ist es eben.
Genau. Und den Scheiß haben wir auch gemacht und deswegen können wir sagen, es ist Quatsch.
Ja, kennt jemand unser Logo? Nein. Wir haben nämlich haben wir auch nie irgendwo ja geteilt, wofür auch. Das war für unseren Reiseaccount damals auf Instagram.
Ja, genau. War Quatsch.
Ja. So, dann die nächste Frage und zwar Positionierung oder Bauchladen?
Was meinen wir damit? Vielleicht auch so gesagt.
Genau, fangen wir damit mal an.
Willst du erklären?
Genau, also Positionierung, damit ist dann natürlich gemeint, hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, dass man sich quasi auch jetzt in Bezug auf Freelancing auf eine spezielle Dienstleistung spezialisiert, also positioniert und festlegt und genau das meistens an eine bestimmte Zielgruppe anbietet. Das heißt, als Beispiel, ich habe mich jetzt darauf positioniert als Copywriterin, dass ich Website-Texte für Online-Shops schreibe, die Hundefutter verkaufen. So, das ist meine Positionierung. Meine Kunden sind Online-Shops für Hundefutter und ich bin genau dafür die Copywriterin für die Website-Texte.
Genau. So, das Gegenteil davon ist, ich biete Texte an, Social Media, virtuelle Assistenz, Podcast-Schnitt und, was haben wir noch?
Webdesign.
So.
Das wäre dein Bauchladenangebot.
Das wäre ein Bauchladenangebot, genau. Und wir sind der Meinung, dass es als Anfänger, weil du kannst dir das mal vorstellen, das, was Sabina gerade gesagt hat, diese Positionierung, kannst du die denn jetzt zum Beispiel erfüllen? Und ist das definitiv das, was du, wenn du jetzt Quereinsteiger bist, schon machen willst, von dem du weißt, dass du das machen willst? Wenn ja, wenn du sagst, ey, Website-Texte für Online-Shops mit Hundenahrung,
ja,
sind genau mein Thema. Ich liebe es zu schreiben, genau das soll es sein.
Ich weiß auch, wie das geht. Ich kenne dir die genau. Kunden.
Genau.
Ich kenne das Hundefutter.
Und ich habe das schon 10 Mal gemacht. So, das soll es sein, dann geh da, dann mach das, dann ja, mach genau das. Wenn das aber nicht so ist, wenn du jetzt ein Quereinsteiger bist, wenn du noch gar nicht weißt, was für eine Dienstleistung du anbieten willst, wenn du noch gar keine Erfahrung gesammelt hast, wenn du gar keine Zielgruppe irgendwie besonders kennst, dann macht es halt keinen Sinn, so eine Positionierung aufzurufen, also nach außen hin zu tragen, zu vertreten, sondern genau dann macht dieser Bauchladen Sinn. Weil welchen Vorteil hat dieser Bauchladen? Dass du einfach viele verschiedene Erfahrungen machen kannst, dass du im Fokus nicht nur eine Sache hast, sondern verschiedene Dinge auch erstmal hast, in die du reinwachsen kannst, wo du Erfahrungen sammeln kannst, wo du erste Jobs haben kannst, wo du dann auch merkst, macht mir das Spaß. Zum Beispiel macht mir Video-Editing Spaß, macht mir Video-Editing auch für diese Zielgruppe Spaß oder habe ich gar keinen Bock, jetzt Video-Editing für Immobilienunternehmen zum Beispiel zu machen, dafür Videos zu schneiden, nervt mich total. All solche Dinge lernst du halt nur, wenn du eben auch die Erfahrungen machst und deswegen sind wir, empfehlen wir, dass man als Anfänger, als Quereinsteiger, wenn man eben nicht all diese Erfahrungen schon hat und genau weiß, was man machen will, diesen Bauchladen statt der Positionierung
am Anfang anbietet. Ja, also im Grunde.
Ich glaube, mein Satz war richtig, aber...
Ich dachte, der wäre nicht vollständig gewesen, aber vielleicht habe ich auch nicht genau zugehört. Ja. Genau, das heißt, am Anfang sagen wir auch, glaube ich, oft so, probier dich erstmal aus, du sammle erstmal Erfahrungen mit ersten Jobs und wenn du halt noch nicht genau weißt, weil woher auch, wenn du vorher Erzieherin, Handwerker, keine Ahnung, in der Pflege gearbeitet hast, woher willst du denn jetzt genau wissen, in welchem Bereich du in den nächsten Jahren irgendwie online arbeiten willst? Ja. Du kannst ja im Grunde gar nicht wissen, wenn du keine Erfahrung hast. Deswegen sagen wir am Anfang immer, probier dich aus, mach verschiedene Tätigkeiten, die dich interessieren. Du musst jetzt auch nicht jeden Bullshit machen, wo du weißt, oh Gott, das ist eh nicht meins. Also ja, du brauchst nicht irgendwas mit Technik und IT anfangen, wenn du weißt, das ist gar nicht dein Ding. Aber halt so ein bisschen Sachen einfach auszuprobieren, mal Jobs anzunehmen, wo du einfach sagst, hey, das könnte was sein und dann wirst du eben mit der Erfahrung merken, das liegt mir total, das macht mir gar keinen Spaß, mit den Kunden arbeite ich nicht gerne zusammen oder vielleicht doch besonders mit denen, ne, dass du dann einfach mit der Zeit einfach merkst, was dir Spaß macht, was dir liegt und auch wo Kunden vielleicht oft Hilfe brauchen. Dass du dich am Anfang ja, zum Beispiel, was auch ein großer Fehler ist, am Anfang sich auf irgendwas zu positionieren und gar nicht auf dem Schirm zu haben, oh, da ist gar kein Bedarf, braucht gar keiner, so, ne?
Ja.
Das kann ja auch passieren, dass du, weil du halt eben noch keine Erfahrung daran hast, dass du gar nicht weißt, dass andere das gar nicht so brauchen in dem Rahmen als Freelancer oder sowas, dass sie da gar keinen versuchen, so. Ja. Deswegen sagen wir am Anfang immer wirklich, probier dich aus, biete verschiedene Sachen an, wenn dich verschiedene Sachen interessieren, eben Richtung Bauchladen. Und dann aber natürlich macht es irgendwann schon Sinn, sich zu positionieren. Das heißt, du musst auch nicht so eine super spitze Positionierung haben, so wie ich jetzt gerade mit Copywriter, Website, Online-Shops, Hundefutter. Aber halt so zum Beispiel, ich bin virtuelle Assistentin im Community Management, also im Bereich Community Management für
spirituelle Frauen.
Spirituelle Coaches, so, ja, genau, sowas. Mhm. Das zum Beispiel kann ja auch eine Positionierung sein, wo jetzt nicht ganz genau deine Aufgabe quasi festgelegt ist, was du da jetzt genau machst im Community Management, ob es jetzt bei Instagram Kommentare verwalten ist oder ob du eine Facebook-Gruppe leitest oder whatever. Das muss man dann ja gar nicht so speziell sagen, aber dass du halt mit der Zeit dich quasi positionierst. Und das kann, ich sag mit der Zeit wirklich, das kann nach einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren sein, das ist scheißegal, also es muss nicht, längst nicht sofort sein. Nur der Vorteil daran ist dann quasi einfach, dass du dann eben auch als Experte wahrgenommen wirst und dementsprechend dann eben auch einmal mehr verdienen kannst, weil du halt im Grunde Experte auf dem Gebiet bist und genau weißt, was deine Kunden brauchen und dadurch einen höheren Wert schaffst. Und eben auch, weil auch der Kunde denkt, okay, das ist genau die passende Freelancerin für mich, die habe ich gesucht.
Ja.
Diese Vorteile hat im Grunde dann eine Positionierung.
Ja, deswegen der Bauchladen hat definitiv auch Schwächen dann irgendwann, aber es geht einfach darum, an welchem Punkt man steht. Und jeder, der am Anfang steht, dem empfehlen wir eben diesen Bauchladen und dann später diese Positionierung. Weil klar, wenn du jetzt quasi sagst, hey, ich biete Marketing das, das, das und das an und vergleichst dich dann mit jemandem, der sagen kann, ich helfe Coaches mit verkaufsstarken Webinaren ihre Umsätze zu erhöhen, weil ich die Webinare bauen kann. Ja klar, ist das ein geileres Angebot von dem Menschen. Aber die Frage ist ja, kannst du denn sowas liefern? So, wahrscheinlich genau, nicht. Und dementsprechend, ja, der Bauchladen hat eben Schwächen, aber ist für Anfänger, Quereinsteiger am Anfang die beste Wahl.
Genau. Und einige bleiben auch immer bei dem Bauchladen oder jahrelang bei dem Bauchladen, was auch okay ist, weil du musst ja auch nicht, Zum Beispiel, wenn du jetzt, ich sag mal, 5 Dienstleistungen anbietest, die Alex am Anfang gerade genannt hat, 5 verschiedene Sachen, und du dich auf einen Job zum Beispiel bewirbst, dann musst du dem ja nicht sagen, ja, okay, deine Stelle ist hier gerade zwar für Video-Editing, aber ich mache eigentlich auch noch Texting, VA und Webdesign. Das interessiert den dann ja gar nicht. Das heißt, du musst ja gar nicht erwähnen, dass du noch andere Sachen anbietest. Das ist ja auch an der Stelle egal. Deswegen ist es auch halt auch okay, über Jahre 3 verschiedene Freelancing-Dienstleistungen anzubieten. Ne? Nur eben, wenn du halt als Experte irgendwann wahrgenommen werden möchtest.
Und einen höheren Stundensatz dann auch natürlich
haben kannst, genau, dann macht es natürlich eben Sinn, sich irgendwann zu positionieren.
Ja.
Alright, dann die vorletzte sehe ich gerade, und zwar abmelden oder in Deutschland bleiben.
Das ist, also wir sind für abmelden, aber es ist eine sehr individuelle Frage. Also beides geht, man kann sowohl in Deutschland als Freelancer arbeiten, als auch abgemeldet oder ausgewandert oder sonst was. Geht beides, hängt halt wirklich komplett von der individuellen Situation ab. Was wir auf jeden Fall nicht empfehlen, ist, sich abzumelden, wenn man irgendwie nur unter 2 Jahren weg sein will, beziehungsweise man kann sich abmelden, aber man sollte dann nicht damit rechnen, dass man steuerfrei ist, beziehungsweise es kann einfach so sein, wenn du dann irgendwie denkst, okay, ich melde mich auf ein Jahr ab, dann spare ich Steuern, dann komme ich wieder zurück, dann kann es sein, dass das Finanzamt sagt, hey, das war keine richtige Auswanderung, sondern du warst im Grunde nur vorübergehend weg, dann zahl mal deine Steuern nach. Deswegen kommt es ein bisschen darauf an, was deine Lebenspläne sind. Wenn du mindestens 2 Jahre ins Ausland möchtest, dann ja, macht eine Abmeldung definitiv Sinn. Wenn nicht, dann eher nicht. Aber ansonsten hängt es natürlich auch davon ab, was jeder für Lebensvorstellungen hat. Also einige.
Genau, vielleicht mal ganz kurz auch zum Verständnis, falls du das noch gar nicht weißt. Also als Freelancer arbeitest du ja online und hast eben die Möglichkeit, überhaupt quasi ja sowieso dauerhaft rumzureisen, wenn du das möchtest, und eben auch keine Steuern zu zahlen, wenn du dann zum Beispiel eine Auslandsfirma hast. Also das sind erstmal die Möglichkeiten. Du kannst halt in Deutschland bleiben als Freelancerin, ganz normal in Deutschland leben, so wie du es jetzt tust, und einfach von da aus online arbeiten als Freelancer. Oder aber du reist halt mal für, keine Ahnung, die ersten 1-2 Jahre, wie du Bock hast, gehst dann wieder zurück nach Deutschland, geht auch. Oder aber du reist halt 24/7, hast keinen festen Wohnsitz mehr und bist digitale Nomade, so wie wir quasi, und zahlst, kannst dann eben auch keine Steuern zahlen, wenn du das möchtest und dich an die Bedingungen eben hältst, mit einer Auslandsfirma. Und da, das, was Alex meinte, genau, kommt eben dann darauf an, was du dir halt vorstellst, was du überhaupt möchtest, und dass du dann zum Beispiel bei dem einen Fall jetzt nicht erwartest, nur weil du mal irgendwie ein Jahr reisen gehst, dass du dann auch schon steuerfrei sein kannst.
Ne? Genau.
Damit du zurückgehst.
Gibt es noch ein paar mehr Sachen, ne? Also keine Steuerberatung hier, aber es gibt ein paar mehr Sachen, so wie man kann jetzt nicht einfach, wenn du verheiratet bist oder deine Familie irgendwie komplett in Deutschland lebt, kannst du nicht einfach sagen, ich melde mich ab und spare irgendwie Steuern oder sowas, so funktioniert es nicht. Also deswegen, es gibt schon ein paar Sachen drauf, worauf man achten muss. Also im Grunde so grob kann man sagen, du solltest halt auch wirklich deinen Lebensmittelpunkt aus Deutschland verlagern, so wenn du dann irgendwie steuerfrei als Nomade leben möchtest.
Genau, du musst dich aber nicht aus Deutschland abmelden und du darfst auch in Deutschland wohnen bleiben, wenn du als Freelancer arbeiten möchtest. Das funktioniert auch. Weil,
wie jeder andere Selbstständige auch. Ne?
Wir kriegen halt oft die Frage so, ja, wenn ich dann irgendwie jetzt online arbeiten will, muss ich dann irgendwie dann auch reisen? Also muss ich reisen? Muss ich Deutschland verlassen? Und da ist halt die Antwort auf jeden Fall nein. Und ich würde auch sogar sagen, 60% ungefähr unserer Coaching-Teilnehmer, die bleiben auch in Deutschland. So, die genießen einfach die ganzen Freiheiten, die sie als Freelancer haben. Die Ortsunabhängigkeit im Sinne von, ich kann auch mal zu meiner Oma nach Bayern fahren, wenn ich im Norden lebe. Oder aber ich kann auch mal vormittags zur Post gehen, weil ich einfach Zeit habe. Also diese ganzen Freiheiten, die man halt hat, wenn man freelancet, die kann man ja auch eben in Deutschland nutzen. Ne? Man muss ja nicht reisen, wenn man nicht möchte.
Ja. Das Ding ist halt, man sieht das ja eben, es existiert die Freiheit. Also beim Freelancing oder allgemein bei Online-Businesses hast du ja den Vorteil, du hast kein Ladengeschäft vor Ort und dementsprechend kannst du halt viel reisen. Und dadurch, dass man es kann und viele Menschen einfach gerne reisen, sieht man halt ständig Freelancer und sonst Online-Unternehmer, dass sie auf Reisen sind. Und vor allem ist das dann ja sogar so, selbst wenn die in Deutschland leben, posten die halt wahrscheinlich mehr, wenn die auf Reisen sind, weil wir ja auch alle mehr posten, irgendwie wenn wir im Urlaub im Ausland sind, als jetzt irgendwie im Alltag, wie ich zu Netto einkaufen gehe. Und dementsprechend entsteht, glaube ich, so ein bisschen der Eindruck, dass man ins Ausland muss, dass man, wenn man online arbeitet, einfach quasi nicht in Deutschland sein kann, ist aber Quatsch. Also wir haben selbst ja auch ein Jahr als Freelancer noch in Deutschland gelebt und wie gesagt, viele unserer Teilnehmer machen es auch dauerhaft und das ist gar nicht der Plan, auszuwandern.
Genau.
Genau, deswegen, wir sind für abmelden, aber es kommt halt sehr, sehr stark auf die Situation an.
Ja. So, dann die letzte Frage, und zwar, das alles alleine versuchen oder mit unserer Hilfe?
Definitiv alleine, außer man möchte es auch wirklich schaffen und das möglichst in kurzer Zeit.
Ja, genau. Also kannst du dir wahrscheinlich selber denken, diese ganzen Sachen, worüber wir sprechen, das ist ja quasi alles ganz, ganz tief und ganz, ganz genau Schritt für Schritt quasi bei uns im Mentoring drin. Und klar, man kann das auch alles alleine machen und ne, ja, sich das aufbauen. Das machen ja auch halt viele so. Das dauert dann halt vielleicht länger oder ist auch eben nicht so ganz gewiss, ob es dann klappt. Das wissen wir auch, kriegen wir auch halt immer wieder mit, dass wir uns Leute anschreiben, ey, ich versuche irgendwie seit 2 Jahren jetzt schon irgendwie online einen Job zu finden, online zu arbeiten, das klappt einfach nicht und so. Das wissen wir, dass es schwer ist, weil es eben ganz, ganz viel zu beachten gibt im Grunde, vor allem einfach auch, es nicht so leicht ist, wenn man halt noch gar keine Erfahrung überhaupt mit Selbstständigkeit hat, Online-Selbstständigkeit insbesondere, weil das einfach was anderes ist, als irgendwie in einem Angestelltenjob zu arbeiten. Genau, deswegen wissen wir halt, es ist eine krasse Abkürzung, wenn man halt Hilfe bekommt. Wir haben ja selber schon in unserem Leben einige Coachings und Mentorings mitgemacht und wüssten auch, ey, ganz ehrlich, wenn wir das nicht gemacht hätten, wir wären niemals so schnell in so einer kurzen Zeit an unser Ziel gekommen. Ja. So, weil man einfach da quasi einen Blueprint bekommt, einen Schritt-für-Schritt-Plan, den du einfach nur befolgen musst und innerhalb von ein paar Monaten hast du dein neues Leben.
Ja. So. Und wir haben selbst ja auch immer weiter Coachings. Ne? Also wir, ist ja auch so, also wenn man uns jetzt fragen würde, alleine versuchen oder mit der Hilfe von anderen, wir sind immer noch in einem Coaching und wir haben letztes Jahr 30.000 in Coaching investiert, im Jahr davor 24.000 Euro in Coaching investiert, weil wir halt wissen, ja, geht halt trotzdem schneller am Ende als alleine. So, das ist halt immer das Ding, außer natürlich ist es ein komplettes Schrott-Coaching, aber wenn du das Gefühl hast, dass es irgendwie, was wir sagen, irgendwie Hand und Fuß hat und du denkst, dass du hier schon was mitgenommen hast, dann überleg dir mal, wie viel du mitnehmen könntest, wenn du 4 Monate mit uns arbeiten würdest und 50 Stunden Videoinhalten hättest, wo wir komplett alles vermitteln, was jetzt hier natürlich nur im Bruchteil geht. Ja. Deswegen, wenn du es mit uns machen möchtest, dann findest du in den Shownotes auch einen Link, wo du dein Erstgespräch buchen kannst. Und da wird erstmal drüber gesprochen, wo du stehst, ob wir dir helfen können, ob das überhaupt zusammenpasst. Und wenn ja, dann ist cool. Und wenn nein, dann kannst du es natürlich auch alleine versuchen. Und ist, wie gesagt, auch nicht ausgeschlossen, es zu schaffen.
Genau. Ich hoffe, man hat jetzt gerade nicht meinen Magenknurren hören.
Meiner hat auch schon knurrt.
Ich würde sagen, dann wird es auch Zeit, die Folge zu beenden, war jetzt auch die letzte Frage. Und ja, wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Und wenn ja, dann lass uns gerne eine sehr nette Bewertung da. Da freuen wir uns sehr drüber. Und ja, wir gehen jetzt erstmal Mittagessen.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.